Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Nachdem wir letzte Woche schon so ein bisschen über unsere generellen Tops und Flops der Saison geredet haben, haben wir uns entschieden, jetzt dann doch ein bisschen genauer auf die einzelnen Ligen einzugehen und diese Woche auf die National und die Pro D2, also zweite und dritte Liga, bevor wir dann nächste Woche über die erste Liga bei den Herren und Damen reden. Und vielleicht sollten wir da vornherein vielleicht einen kleinen Newsblock vorschieben. Es gibt immer noch keine Entscheidung zum FC Grenoble, ob der Verein nächste Saison in der zweiten oder dritten Liga spielt. Die Verhandlung wurde jetzt für Donnerstag angesetzt, aber es wird nicht erwartet, dass es dann schon direkt ein Ergebnis gibt, ein Urteil gibt. Sollte das Donnerstag oder Freitag kommen und das schockierend ist und sie tatsächlich in die dritte Liga absteigen, dann wird es sicherlich, werde ich vielleicht mal was dazwischen schieben und Ende der Woche nochmal eine kurze Folge hochladen, aber ansonsten das Resultat dann nächste Woche. Die Rahmenspielpläne der zweiten und dritten Liga und der dritten und vierten Liga vielmehr sind erschienen und dazu die Neuigkeit, das was wir ja ohnehin schon wussten, dass es ein Relegationsspiel zwischen dem oder dass die Aufstiegsregel von der dritten in die zweite Liga ein bisschen angepasst wurde, nämlich dass es dann wie in der Pro D2 sein wird, dass der siegreiche Finalist aufsteigt und der Verlierer ein Relegationsspiel gegen den Vorletzten der zweiten Liga spielen wird. Genau die gleiche Regelung wird es zwischen der dritten und vierten Liga geben, also auch dort steigt nur noch der siegreiche Finalist direkt auf und der Zweitplatzierte dann im Relegationsspiel gegen den Vorletzten. Ich bin zwiegespalten, was das angeht, weil es, ich sag mal, zwischen dritter und vierter Liga finde ich es nicht tragisch, weil natürlich kann man darüber reden und sagen, okay, das wird ja ein richtiges Rattenrennen und wenn von, was sind's, bin mir nicht sicher, ob es 24 Teams sind, ich glaube es sind 24 Teams oder sind es 28 Teams, eins von beidem, wenn davon nur noch ein Team direkt aufsteigt, schwierig. Auf der anderen Seite finde ich es jetzt nicht verkehrt für die Drittligisten, die gerade die etwas kleineren, die auf dem Niveau ja doch deutlich groß oder ein gewisses Risiko fahren, dass es dort ein bisschen mehr Planungssicherheit gibt. Ich bin kein Freund davon, diese Regelung zwischen zweiter und dritter Liga einzuführen, weil A, haben es die Aufsteiger schon schwer genug und diese zwei Wochen mehr Saisonvorbereitung auf administrativer Ebene, also Spielerrekrutierung, Sponsorengewinnung etc., das macht einfach einen riesen Unterschied. Und die Aufsteiger in die zweite Liga haben es ohnehin schon schwer genug. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie schwer sich die Aufsteiger getan haben, sich in der Pro D2 zu halten. Und denen da jetzt nochmal einen Stein mehr in den Weg zu legen, fühlt sich für mich wie der falsche Schritt an. Wir wissen seit letztem Jahr, das ist keine neue Entwicklung. Was Neues, womit ich nicht unbedingt gerechnet hatte, war das Relegationsspiel zwischen dritter und vierter Liga. Aber gut, ne, das ist, sei es drum. Ne, aber ich finde das so rum schon ein bisschen schwierig. Na gut, es ist wie es ist. Ich glaube, die anderen News mache ich, wenn wir bei der Pro D2 ankommen. Wir fangen mal an mit der National, mit der dritten Liga. Noch kleine Probleme mit dem Ton. Ich hoffe, wird jetzt langsam ein bisschen besser. Hab am anderen Ende des Zimmers ein neues Whiteboard aufgehangen und dachte, ja, das ist da hinten in der Ecke, das stört schon nicht, aber es klingt schon ein bisschen blechern, glaube ich. Aber gut, jetzt ist es erstmal Überhang und ich hoffe, es funktioniert ein bisschen besser, wie dem auch sei. Wir werden uns auch so ein kleines bisschen an positiven und negativen Überraschungen langhangeln. Ich muss ganz offen gestehen, ich habe mir noch keinen großen Plan gemacht, wie ich das Ganze strukturieren möchte. Ich dachte, wir improvisieren einfach ein bisschen. Es ist Sommerpause, ich habe auch Urlaub. Na, dachte, ich mache mir jetzt nicht noch großen Aufwand. Zumal ich improvisiere auch gerne, das muss ich auch in Ferne sagen. Von daher ist das dann auch immer so ein bisschen, ich halte mich ja sowieso selten an die Pläne, die ich aufstelle. Das muss man ja in Fairness wirklich sagen. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, bin da ja doch so ein bisschen. Ich meine, der Sinn dieses Podcasts war ja eigentlich mal, dass ich sage, wenn ich hier ein Mikrofon quatsche, dann nerve ich meine Freundin und meine Familie nicht damit. Das hat nur bedingt funktioniert. Ich erzähle den ganzen Unsinn jetzt halt dreimal. Aber gut, von daher finde ich es, glaube ich, gar nicht so verkehrt, einfach ein bisschen zu improvisieren und zu gucken, ja, hin und wieder vergisst man mal was, was man eigentlich sagen wollte, aber ich finde es nicht tragisch. Ihr kommt ja nicht hierher für tiefgreifende Spielanalysen. Das ist ja nicht das, was wir hier machen. Das ist ja sowieso immer ein bisschen mehr drumherum als wirklich die sportliche Tiefe. Aber ich glaube, das ist im französischen Rugby auch immer so ein bisschen. Und deswegen muss ich auch sagen, mir gefällt die National als Wettbewerb tatsächlich deutlich mehr, als ich gedacht hätte. Hoffentlich fängt sie so diesen Reiz einfach wirklich gut ein. So ein bisschen Tour de France und einfach wirklich eine Tour durch die Territoire. Und das ist schön. Also dieses. Der Rugby ist nicht Welt. Es ist überraschend guter Rugby. Also das muss man auch sagen. Die National hat sportlich absolut überzeugt. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, das ist das, was wirklich, das, was im Mittelpunkt steht, das, was im Mittelpunkt steht, sind die Vereine. Und das ist, finde ich, immer deutlich spannender als den tatsächlichen Rugby. Na, aber gut, ist sicherlich auch Ansichtssache. Aber muss man schauen. Die positive Überraschung war sicherlich, oder der Saison war sicherlich DAX. Ich glaube, darüber kann man fast ligaübergreifend sagen. Hatte ich vor der Saison nicht ganz auf dem Schirm, dass sie die Liga so dominieren. 21 Siege aus 26 Spielen ist schon eine spektakuläre Leistung, auch mit einem der kleineren Budgets der dritten Liga. Ich muss ganz offen sagen, ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir DAX überhaupt nochmal jemals in der zweiten Liga sehen. Weil es ist natürlich, DAX ist so ein bisschen, wenn man es aus Rugby-romantischer Sicht sehen möchte, so ein bisschen die Rebellion der Tradition. Ich meine, DAX ist ein historisch sehr erfolgreicher Verein, aber es ist natürlich, es ist ein Ort mit 20.000 Einwohnern, oder ein kleines bisschen drüber. Ohne großen Investor, ohne großen Sponsor, ohne dass du jetzt sagst, okay, es ist jetzt nicht wie bei Biarritz, wo irgendeine egomane Familie aus Kanada dahinter steckt. Es ist nicht wie Castres, wo du mit Pierre Fabre einen großen Sponsor hast. Es ist einfach nur ein kleiner Ort, der irgendwo noch so ein kleines bisschen den Rugby de Clocher lebt, den Wachturm-Rugby. Und das ist schön aus rugby-romantischer Sicht. Und jetzt nächste Saison ist ja mit Maxim Oltmann auch wieder, oder dann eben noch ein weiterer deutscher Rugby-Nationalspieler in der Pro D2 mit, der ja, hat ja schon vor Bekanntgabe des Aufstiegs beim DAX unterschrieben. Ich meine, aus gegebenen Gründen, nämlich der nun mal omnipräsenten, das habe ich komisch ausgesprochen, aber gut, finanziellen Schwäche des Vereins, wurde tatsächlich vor einigen Jahren von tatsächlich Ziel eines Hackerangriffs, weil sich irgendwelche russischen Hacker nicht mit Finanzen auskannten und nur dachten, US DAX, okay, das muss ein Börsenthema sein, und haben die Website lahmgelegt. Ja, gut. Wo wir beim Thema finanzielle Schwäche sind, aber gut. Ich meine, wenn man überlegen will, wie tief der US DAX gefallen war, nicht im Börsenkontext. Letztes Jahr wurde vorgeschlagen, dass sie das Farmteam von Mont-de-Marsan werden könnten. Das ist so, als würde man, ich weiß nicht, fällt mir spontan was ein, als würde man Gelsenkirchen vorschlagen, sie könnten doch das Farmteam von Dortmund werden. Ihr seid eine Liga drunter und ja, finanziell ist jetzt auch nur so Mittel, ne? Macht doch einfach, ne? Es ist, so tief ist der Verein gefallen. Es ist schon echt hart. Schon echt schwierig. Oder Basketball, Borussia Bamberg, die zweite Mannschaft vom FC Bayern. Oder so, ich weiß nicht. Weil heißt ja nicht mehr Borussia Bamberg, heißt nur noch Bamberg Baskets. Baskets Bamberg. Eins von beiden, das war eine recht unkreative Umbenennung nach dem Rückzug von Borussia. Ich stecke ja nicht so tief im Thema drin. Also Basketball an sich schon, nur eben nicht fränkischer Basketball. Ist nicht so ganz meine. In Berlin, ja klar, ne? Halt ja so seine Vereine, meine Tusli Ultra, ne? Aber ansonsten außerhalb von dem Ganzen ist das nicht so ganz meine Expertise, wie dem auch sei. Ist ja auch nicht das Thema, von daher ist das vollkommen in Ordnung. Aus rugby-romantischer Sicht ist dieser mehr als verdiente Aufstieg eine spektakuläre Leistung und ich finde es wunderbar, auch wenn sie sich im Halbfinale gegen Blagnac unglaublich schwierig getan haben. Ich glaube, im Blagnac ist man gar nicht so böse, dass der Aufstieg nicht geklappt hat. So, man muss man auch so, ich meine, sie haben es ja, der Präsident hat es ja zwischen den Zeilen auch gesagt letzten Endes, Oder jetzt nicht mal so sehr zwischen den Zeilen. Es ist, sie sind als Verein, stehen sie in einer relativ ähnlichen Position da wie DAX. Sie haben den Vorteil gegenüber DAX, dass sie deutlich näher an einer größeren Stadt dran sind. Ich meine, DAX ist halt irgendwo, es ist ein kleiner Ort, mehr oder weniger nirgendwo. Ja, es gibt eine Nähe zu Bayonne und Biarritz und Mont-de-Marsan, aber sie sind letzten Endes stehen trotzdem für sich allein. Und Blagnac als Vorort von Toulouse könnte natürlich, oder profitiert natürlich davon, dass sie einen gewissen Spielerpool in der Stadt ohnehin haben, in einer der relevantesten Rugby-Regionen der Welt. Sie haben mit Montauban, mit Colomiers, Toulouse natürlich auch, ne, einen gewissen Pool an professionellen Spielern, die sagen, naja, okay, vielleicht hab ich keine Zukunft bei diesem Verein, aber wenn ich dahin gehe, muss ich nie umziehen. Und hat natürlich seine Vorteile. Ich meine, das ist ja eine Sache, von der Carcassonne auch lange profitiert hat, zum Beispiel. Die ganzen Spieler von gesagt haben, ja, wenn es nicht Toulouse ist, wenn es nicht Narbonne ist, wenn es nicht Béziers oder Perpignan ist, dann halt Carcassonne. Dann muss ich nicht umziehen. Ja, meine Fahrzeit verlängert sich ein bisschen mehr, aber also es ist ja immer noch im Rahmen. Irgendwo, ich meine, aus Narbonne fährst du eine halbe Stunde. Das ist, ich habe gestern Morgen eine Dreiviertelstunde gebraucht, um aus Reinickendorf rauszukommen. war ein bisschen schwierig, ne? Von daher ist es ja absolut im Rahmen. Ist ja okay. Einer der Erfolge von DAX ging natürlich auf Kosten anderer Vereine. Jetzt möchte ich natürlich nicht sagen, dass sie sich irgendwas erschlichen haben. Wie gesagt, überhaupt nicht. Es war ja offensichtlich mehr als verdient. Aber es heißt natürlich auch immer, dass andere Vereine enttäuscht haben. Bourg-en-Bresse für mich ganz klar dieser peinliche sechste Platz, Viertelfinale ausgeschieden. Für einen Verein, der gesagt hat, dass sie, und jetzt haben sie noch 2 Jahre dafür, aber müssen sie auch direkt beide Saisons abliefern, wenn sie sich an den Plan halten wollen, dass sie Anfang der Saison haben sie gesagt, innerhalb oder nach dem Abstieg letzte Saison, haben sie gesagt, innerhalb von 3 Jahren möchten wir einen Playoff-Platz in der Pro D2 haben. Jetzt gibt's eine. Und ich muss ganz offen sagen, ich hatte es ihnen auch zugetraut. Ich hatte es ihnen letzte Saison schon zugetraut. Ich konnte ja nicht ahnen, dass sie mich so enttäuschen. Aber jetzt hat man natürlich das gewisse Maß an Aufbruchstimmung, dass man sagt, okay, sie haben einen neuen Präsidenten und Eigentümer mit einem Namen, den ich mir niemals werde merken können, weil es einer der langweiligsten Namen ist, die ich je gehört habe, der anscheinend zumindest in der Top 100 der reichsten Franzosen ist, was nicht nichts ist. Und die gleichen Vorteile, die sie vorher schon hatten. Eine unglaublich leidenschaftliche Fanbase, eine Region, die durchaus reich an Talent ist und Hühnern. Das hat nichts damit zu tun, aber das ist das Einzige. Es gibt halt so Orte, ne? Du sagst Bourg-en-Bresse, ich sag den Kuhn. Das ist, sind sie auch selber schuld. Am Stadteingang steht eine große Huhnstatue. Auf der Autobahnraststätte ist eine große Huhnstatue. Bourg-en-Bresse, Huhn. Letztes Jahr war ihr Team Frodo sogar in einem Hühnerstall. Da komme ich mit meinem Kopf nicht dran vorbei. Wenn jemand Bourg-en-Bresse sagt, geht mein Gehirn direkt Huhn. Das ist, sie haben alle Chancen der Welt, das zu erreichen, aber es wird jetzt nach dieser Saison hat sich vielleicht ein bisschen zu sehr auf den Kern der Mannschaft verlassen und vielleicht muss man jetzt doch so ein kleines bisschen einfach umbauen und sagen, okay, also offensichtlich funktioniert es doch nicht. Und muss man schauen. Nizza sicherlich auch eine Mannschaft, die enttäuscht hat. 8. Platz am Ende. Lange sogar weiter unten. Nicht, dass ich gedacht hätte, dass ein Spieler wie Stephen Armitage wirklich derjenige ist, der den gigantischen Unterschied machen wird. Aber es ist natürlich trotzdem eine Statement-Verpflichtung. Weil es kann sagen, andere Abgänge haben durchaus wehgetan, Dorian Jones beispielsweise, aber ich glaube, es hatten sich alle mehr erhofft. Und ja, die Sache ist halt einfach irgendwo aktuell, Stand jetzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Verein profitabel ist. Ist halt die Frage, ob man weiter sagt, okay, man lebt über den eigenen Verhältnissen in der Hoffnung, dass man entweder aufsteigt oder doch ein Publikum für sich gewinnt. Oder man sagt irgendwann, na gut, dann müssen wir eben halt gucken, was wir machen und dann reicht es eben vielleicht doch nur für, realistisch gesehen, National 2. Ein Zuschauerschnitt von was, 650, 700? Ich meine, selbst Rennes hatte einen deutlich höheren Zuschauerschnitt und die sind abgestiegen. Rennes hatten teilweise 5000 Leute im Stadion. Die Kapazität hat das Stadion von jetzt an nicht okay, aber sie haben ja nicht mal das kleine Stadion vollgekriegt. Da muss man irgendwann schauen, na gut, welche Zukunft hat der Verein? Ja, finde ich schon, dass man das realistisch einfach mal fragen muss. Albi scheitert weiter am Halbfinale. Seit ihrem Abstieg, wann war das? Wann sind sie abgestiegen? Muss hier direkt mal hier den Wikipedia-Artikel aufmachen. Damals in der Saison mit Sammy Füchsel noch, damals vom BRC rüber gewechselt ist. Wann sind sie abgestiegen? Schon einige Jahre her. 2017. Ah. Seitdem haben sie jedes Jahr das Halbfinale erreicht und sind jedes Jahr im Halbfinale gescheitert. Also 6-mal in Folge jetzt mittlerweile. Und auch da muss man irgendwann sagen, es gab ja sehr zwiegespaltene Berichte. Es gab Spiele, da waren 500 Leute im Stadion und es gab Spiele, da waren 5000 Leute im Stadion. Es gab eine Woche, hieß es, der Verein hat die Gunst des Ortes verloren. Es gibt Berichte, wo es heißt, nee, eigentlich ist dieser Verein Herz und Seele dieses Ortes. Ich meine, Albi ist halt einfach, ja, es ist in der Nähe von Toulouse, ne, hat einen gewissen Spielerpool, aber es hat natürlich gewisse Probleme. Und zwar vor allem, dass es eine kleine Stadt ist. Ich will jetzt nicht lügen, wie viele Einwohner hat Albi, aber ich glaube, es sind definitiv weniger als 50.000. Schauen wir nochmal, ich meine, wir haben den Wikipedia-Artikel offen. Naja, 49.000. Aber das Problem daran ist, dass davon allein schon 10.000 Studierende sind. Es ist eine Unistadt. Dann hast du im Ort einen erfolgreichen Rugby-League-Verein. Du hast eine Rennstrecke. Du hast Toulouse in der Nähe, was sicherlich auch nochmal Zuschauer zieht. Du hast einfach, bei Blagnac sehen wir ja auch irgendwo, dann gehen die Leute eben dann doch zu den größeren Vereinen. Die finanziellen Probleme sind auch seit Jahren da. Ich meine, wie oft war der Verein in den letzten Jahren mehr oder weniger insolvent und hat sich nur durch Spenden der Fans gerettet. Man hat den Eindruck, dass sie jetzt auf etwas stabileren Beinen stehen. Aber auch da muss man sich natürlich gewisse Fragen stellen, wie es da weitergehen kann. Das ist schon, ich denke, das ist eine legitime Frage und wie lange man wirklich weiter oben mitspielen kann. Ich meine, es ist natürlich trotzdem ein Verein einfach mit einem gewissen Namen, mit einem gewissen Ruf und, aber werden, ich denke schon, dass sie einfach mittelfristig zurückfallen werden, wenn man sich anguckt, welche anderen Vereine in der Liga spielen. Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass sie nächste Saison vor Bourgoin stehen, vor Bourg-en-Bresse stehen, vor Narbonne stehen. Selbst der CAP, also Périgueux, die aufgestiegen sind, kann ich mir fast vorstellen, dass die besser dastehen werden. Schwierig. Ja. Massy ist auch immer so eine Sache. Wir werden nochmal spezifischere Saison-Vorschau-Videos machen, aber so ein bisschen vermischen kann und muss man das ja sicherlich. Ich meine, Massy werden jetzt wieder eine Umbruchsaison haben und wieder komplett die eigene Jugend hochziehen und das wird vielleicht ein Jahr wieder schwierig und danach werden sie wieder ein erfolgreiches Jahr haben. Aber das sind halt Sachen, die hat Albi alles nicht. Ja, und muss man schauen. Bourgoin hat einen Zuschauerschnitt von 6.500. Das ist besser als der ein oder andere Zweitligaverein. Bourgoin hat ein fantastisches Stadion, das fast komplett renoviert wurde jetzt in den letzten Jahren. Sie haben eine tolle Infrastruktur, es ist auch nicht der größte Ort. Ja, aber im Gegensatz zu Albi gehört ihnen das Stadion. Albi teilt sich das Stadion mit dem Rugby League Verein, mit dem Frauenfußballverein oder mit dem Fußballverein der Frauen, die ja auch vor ein paar Jahren noch erstklassig war, mittlerweile zweitklassig. Ich muss mich korrigieren, das Stadion gehört auch der Stadt Bourgoin, aber sie sind Einzelmieter. Also es gibt dort keine Konkurrenz und dann hat die Stadt natürlich auch ein Interesse daran, den Spielort für den Verein so interessant wie möglich zu machen, weil sonst haben sie ein Stadion, in dem keiner spielt. Von daher, naja, muss man schauen. Ich tue mich schwer, bei Cognac von Enttäuschung zu reden. Also Cognac Saint-Jean d'Angély, aber da kommen wir schon wieder an eins der Kernprobleme. 26 Niederlagen aus 26 Spielen, nachdem sie die Saison davor noch ganz knapp den Klassenerhalt geschafft haben. Ich meine, ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so eindeutig wird. Ich hätte schon gedacht, dass sie vielleicht zumindest 2-3 Siege holen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie was anderes werden als Letzter. Das muss man in Fairness sagen. Von daher ist es für mich keine negative Überraschung. Es ist kein Flop. Es ist genau das, was von ihnen erwartet war. Und sie haben alle Erwartungen erfüllt. Also vielleicht war es sogar eine positive Saison. Wer weiß. Ne? Das ist ja alles eine Interpretationsfrage. Ich meine, es ist genauso wie bei Rennes. Bei Rennes war ja, kannst du natürlich sagen, ärgerlich, so viel Geld und Arbeit wieder reingesteckt wurde, so viele Leute wie Zuschauer wie da waren. Da kannst du natürlich sagen, ärgerlich, dass man nur 4 Spiele gewonnen hat. Aber auch aus der F1 was es ja letzte Saison noch war, als sie aufgestiegen sind. Es ist nun mal ein Sprung nach oben, was sportliche Qualität angeht. Und das, was sie an mehr Geld generieren, wobei ich nicht mal sagen würde, dass sie wirklich mehr Geld generiert haben diese Saison. Das meiste Geld ging in die Fahrzeit, weil Rennen natürlich die kürzeste Fahrzeit, was war die kürzeste Fahrzeit, die sie hatten? 600 Kilometer war vielleicht die kürzeste Strecke, die sie hatten. Da war am Vornherein schon klar, du musst jedes Spiel übernachten. Du musst wirklich für jedes Auswärtsspiel ein Hotel buchen, Züge, vielleicht sogar ein Flugzeug. War klar, dass sie nicht wirklich einen Kader werden aufstellen können, der konkurrenzfähig ist. Nicht, dass sie hier so viel besser abgeschnitten hätten, aber sie haben zumindest doppelt so viele Spiele gewonnen. Auch da muss man sicherlich sagen, sicherlich ein Verein, der über die eigenen Verhältnisse lebt. Aber zumindest für den Moment funktioniert's. Ja. Darf man gespannt sein, wie es nächste Saison weitergeht, aber muss man schauen. Es wird sicherlich nächste Saison wieder ein ähnlicher Dreikampf zwischen, schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass es unten mein Abstiegskampf wird sein, sicherlich Carcassonne, Vienne in jedem Fall, die ja aufgestiegen sind. Aber sicherlich wird auch Hier wieder mit drin sein. Ja, schauen. Syrenne, muss man schauen. Die erste Saisonhälfte war ja durchaus anständig und sind dann sehr abgestürzt. Muss man schauen, wie es da weitergeht. Kann mir auch vorstellen, dass es für die nochmal schwierig wird. Auch wenn man für nächste Saison nochmal das Budget aufgestockt hat. Gewisse Probleme bleiben nun mal bestehen. Die kleine Stadiongröße, mit der man eigentlich nicht konkurrenzfähig ist, ist sehr problematisch, muss man auch sagen. Auch ein Verein, den ich nach wie vor nicht so ganz verstehe. Ja, der Verein hat ja schon seit einer gewissen Zeit Ambitionen, aber sportlich darf man sie nicht unterschätzen. Überhaupt nicht. Es war die erste Saison, die sie voll professionell gespielt haben. Gewisse Wachstumsschwierigkeiten, damit muss man rechnen. Ne? Aber ich muss ganz offen sagen, ich verstehe auch noch nicht so hundertprozentig, wo das Geld herkommt. Also ich weiß es schon, ne? Also es sind zum allergrößten Teil städtische Subventionen, was in vielerlei Hinsicht sehr, sehr schwierig ist. Aber das Hauptproblem ist daran natürlich, dass es mit den nächsten Wahlen schon wieder alles vorbei sein kann. Sie haben bis jetzt kein Publikum für sich gewonnen. Sie haben keine großen Sponsoren oder nicht wirklich Sponsoren für sich gewonnen. Aktuell leben sie wirklich vom politischen Willen des Bürgermeisters. Und ich weiß nicht, ob das langfristig eine Strategie ist, die verfolgenswert ist. Weil, wie gesagt, es war die erste Saison, die sie vollprofessionell gespielt haben. Vielleicht entwickelt sich ja wirklich was. Ich sehe es nur aktuell noch nicht. Ist aus der Distanz vielleicht auch ein bisschen schwierig, aber ich sehe es aktuell noch nicht. Aber gut, das ist, man muss der Sache vielleicht noch ein, zwei Jahre geben, sich zu entwickeln. Und dann kann man vielleicht erst wirklich drüber reden. Wie dem auch sei. Letzter Verein, über den ich noch kurz reden möchte, zumindest. Kurz noch einmal reinwerfen. Valence-Romont haben Erwartungen erfüllt, sind direkt wieder aufgestiegen. Sind nicht direkt wieder aufgestiegen, aber sind wieder aufgestiegen. Da würde ich sagen, Erwartungen erfüllt. Für mich das Äquivalent zu Cognac im positiven Sinne. Erwartungen erfüllt. Blagnac haben Erwartungen übertroffen. Fast den Zweitliga-Aufstieg geschafft. Aber auch da muss man natürlich sagen, Verein, der bei den Herren zumindest keine Chance hat, auf höchstem Niveau zu überleben. Das ist halt einfach, wohl sogar auf höherem Niveau zu überleben. Muss ganz offen sagen, aktuell lebt der Verein halt auch wirklich davon, dass sie eine fantastische Nachwuchsarbeit machen. Weil ähnlich, für mich ist es so, das Südäquivalent zu Massy. Kein wirklicher Zuschauerzuspruch. Ich meine, Massy hatten teilweise ja durchaus 2.500 Leute im Stadion, aber das waren Freikarten. Aktuell, am Ende der Saison, haben sie ja gar keine Ticketspreise mehr verkauft, sondern die Leute umsonst reingelassen. Und Blagnac hatten wenig Erfolg. Also selbst die Spiele, wo sie irgendwo alle Leute, die ein Ticket für das Toulouse-Spiel haben, am gleichen Wochenende hatten, dürfen auch hier umsonst rein. Und so richtig hat's nicht gezogen. Und wenn die Generation, die jetzt gut gespielt hat, in den nächsten ein, zwei Jahren alle zu größeren Vereinen gewechselt sind, dann fängt man auch da wieder von vorne an. Ja, es wird dann auch wieder funktionieren, aber es wird halt dann wieder Zeit brauchen. Ja. Über Narbonne muss ich noch kurz reden, weil, wie ihr wisst, dass mein Herzensverein ist, oder mein Herzensverein im Rugby und Verein, bei dem ich aufgewachsen bin, mit dem ich aufgewachsen bin, vielmehr bei dem ich gearbeitet habe, und es tut mir immer im Herzen weh, wenn sie so eine Saison spielen. Aber, viele Dinge passieren jetzt, die schon vor Jahren hätten passieren müssen. Stadion wird renoviert. Es sind positive Dinge passiert. Also allein schon, dass sie die Straße vom Einkaufszentrum oder die große Einfallstraße an der auch das Einkaufszentrum liegt, bis zum Stadion hin komplett neu gemacht haben. Mit Gehwegen, die es vorher, es gab da keine Gehwege und jetzt gibt es mit immerhin Gehwege. Du kannst laufen, du kannst besser mit dem Bus fahren, du kommst hin und es ist fantastisch. Jetzt wird das, wird die Haupttribüne renoviert mit neuen VIP-Plätzen und einem neuen Empfangsbereich. Und das sind Dinge, die sind super wichtig, aber das sind Dinge, die vor 10 Jahren hätten passieren müssen. Und am Anfang der Saison, muss man sagen, es war ja lange überhaupt nicht klar. Am Anfang der Saison, es gab keine Trainer, es gab keine Spieler. Also ich meine, es waren ja wirklich, zum ersten Training waren, glaube ich, 7 Leute da, 6 Leute da. Es war ja überhaupt nicht absehbar, in welche Richtung das ging. Und dafür haben sie eine gute Saison gespielt. Jetzt kann man natürlich darüber reden und sagen, ja, also wenn sie gegen Rennes, gegen Cognac, gegen Hierre auch nochmal Offensivboni geholt hätten, dann hätte man den 6. Platz erreicht. Aber dann wäre man in der gleichen Position wie letztes Jahr, wo man sagt, ja, Playoffs, toll, aber ein Aufstieg kommt eigentlich zu früh. Und das eine Jahr ist jetzt super. Sie haben ambitioniert rekrutiert, alt rekrutiert, aber man hat sehr gute Nachwuchsspieler. Man hat eine fantastische Nachwuchsabteilung, die sich seit Jahren auch als Drittligist auf dem höchsten Niveau in den Altersklassen hält. Und diesen jungen Kern, der die Saison auch viel Spielzeit gesammelt hat, jetzt mit erfahrenen Spielern wie Peter Beetham zu ergänzen, ergibt viel Sinn. Und ich bin gespannt, wo die Reise nächstes Jahr hingeht. Auch da muss man sagen, also dafür, dass man am Anfang der Saison, es hätte auch ganz anders ausgehen können. Es hätte auch ein Abstieg werden können. Und da hätte niemand was sagen können. Und dafür ist dieser 7. Platz wirklich fantastisch. Erwartungen 100%ig übertroffen. Bin ich zufrieden mit. Lokalrivale Carcassonne. Ja, man, natürlich, jetzt kannst du natürlich sagen, punktgleich mit 2 Jong Willem. Beide Vereine haben 52 Punkte in der Tabelle. 2 Punkte hinter Rouen. Natürlich ist dieser Abstieg bitter, nach 10 Jahren in der 2. Liga, nach diesem fantastischen Playoff-Platz. Ich hätte damit gerechnet, dass sie im Abstiegskampf sind. Ich weiß nicht, ich hatte nicht mit dem Abstieg gerechnet. Aber ja, es ist natürlich irgendwo, die Saisonvorbereitung hat sich gezogen, weil nicht klar war, ob Christian Labit bleibt. Eigentlich wollte er ja die Saison davor schon aufhören, hat jetzt aber nochmal das eine Jahr rangehängt. Und das war das eine zu viel. Und man hat einfach auch gemerkt, irgendwo, auch bei ihm hat einfach so dieses, er wollte dieses Jahr nicht mehr machen. Und das hat man gemerkt, glaube ich. Das haben die Spieler gemerkt, weil das, was Carcassonne einfach so die letzten Jahre so stark gemacht hat, war einfach dieser Zusammenhalt, dieses, ja, die Umstände sind scheiße, aber wir machen das Beste draus. Und das hat man in diesem Jahr nicht gehabt irgendwo. Und ja, es fällt mir schwer, da einen Vorwurf zu machen, weil es ist natürlich, die Situation ist scheiße. Du hast keinen Trainingsplatz, keinen eigenen. Du hast einen Trainingsplatz, wo morgens jemand dafür bezahlt wird, die Hundescheiße vom Platz zu entfernen. Und dann siehst du, okay, es gibt einen neuen Kunstrasen-Trainingsplatz, aber der wird dann von der Uni-Nationalmannschaft genutzt, der wird dann von dem Rugby-League-Team genutzt, der wird dann von gastierenden Fußballmannschaften genutzt, auf dem Weg zum TVC. Und du merkst dann einfach, dass die, es bewegt sich nichts nach vorne und du wirst immer hinten angestellt. Und am Anfang des Jahres, wo es dann irgendwo, ja, gab es so ein bisschen Aufbruchstimmung mit 6.500 Leuten, die für das Derby gegen Béziers zum Beispiel da waren, mir inklusive, wo ich doch dachte, ja, das wird. Es wird eine harte Saison, aber es wird. Da entwickelt sich was. Und dann ist das doch sehr, sehr eingebrochen. Aber ja, klar, es ist irgendwo, es war ein zu kleiner Kader mit vielen Verletzungsproblemen, die andere Vereine wie Biarritz ja auch hatten. Ich meine, da waren ja Spieler da, da haben Props in der zweiten Reihe gespielt, weil nicht genug Spieler da waren. Es war noch nicht ganz, in Biarritz, die sind ja teilweise nur mit 21, 22 Leuten zu spielen angetreten. Sieht man auch auf einem professionellen Niveau nicht oft, dass nicht genug Spieler zur Verfügung stehen. Ich meine, es war jetzt das zweite Mal, ich habe vorher in meinem Leben genau 2-mal erlebt, das Verein, beziehungsweise 2,5-mal, ne? Also bei 2 Vereinen, sagen wir es mal so, bei 2 Vereinen habe ich erlebt, dass auf einem professionellen Kontext keine vollen Teams angetreten sind. Und das war Biarritz diese Saison. Und davor war es Castres, wo der halbe Kader wegen Covid nicht spielen durfte. Davor kann ich mich nicht erinnern, dass ich jemals gesehen hätte, dass ein professionelles Team in Frankreich nicht mit einem vollen Kader antritt. Wild. Aber ja, bei Biarritz kam dann ja die Situation dazu, dass du sagst, ja, da, das sind dann diese Spiele, wo es dir in den Hintern beißt, dass du die Amateursparte, also die Nachwuchsabteilung verprellt hast. Es beißt sich dann in den Hintern. Meine Biarritz, Es ist ja, meine, über Wochen stand ein, hieß es immer, der Verkauf steht fest, man klärt nur noch die Formalitäten, der Verkauf steht fest, man klärt nur noch die Formalitäten. Aus Agen hieß es auch, ja, eigentlich steht alles fest, wir warten, das Einzige, was noch fehlt, ist, dass Aldigier und die Familie Gav den Verein Bio abstoßen müssen und dann können sie mit Agen einsteigen. Und die Zeit ist vergangen, Biarritz hatte... jetzt haben sie mittlerweile 14 Spieler, glaube ich, registriert, obwohl der Registrierungszeitraum eigentlich rum ist. Jean-Baptiste Aldigier, der Präsident des Vereins und Arschloch erster Klasse, hat dann da jetzt doch verkündet, ich bleibe doch noch ein Jahr mindestens. Und übrigens, hier ist Mohamed Tawas, den haben wir neu verpflichtet. Darf vielleicht nicht alle Spiele mitmachen, weil Bewährungsauflagen und so weiter, aber ey, der Mann hat ja wirklich, ich kann die Vertreter von Detré, der Familie Detré verstehen, dass sie sagen, also Registrierungszeitraum ist rum, es gibt hier nur verbrannte Erde in dieser Stadt, also dass sie vor allem nach Ende des Registrierungszeitraums, also nach Ende der Transferphase, wo man will, wenn man so will, dass man sagt, okay, nee, also es lohnt sich nicht, jetzt in den Verein einzusteigen, wenn wir eigentlich keinen Spielraum mehr für Handlungen haben, aber... ich gehe davon aus, dass Biarritz eine katastrophale Saison spielen wird. Man hat es ja jetzt am Ende der Saison schon gemerkt, also von allen Verletzungsproblemen abgesehen, war es ja einfach auch so, dass Trainer und Spieler keinen Bock mehr hatten. Gesagt haben, also dieser Verein regelmäßig und in jeder Form in den Rücken fällt. Wir haben ein paar Mal drüber geredet. Wenn der Trainer und Sportdirektor und Kapitän zur Presse gehen und sagen, wir fühlen uns von der Vereinsführung verraten und im Stich gelassen. Das ist kein gutes Zeichen. Allgemein gesprochen. Die kann nicht irren. Ich bin kein Psychologe, aber ich würde es jetzt mal so interpretieren zu sagen, es ist kein gutes Zeichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die kommende Saison viel besser wird. Nachdem, vor allem wenn alle wissen, okay, der will eigentlich auch nicht hier sein. Fontenot, der Präsident von Agen, der sich sehr, 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 sehr verärgert geäußert hat, dass der Verkauf der Anteile an die Familie Gavi jetzt doch durchgefallen ist. Sei doch froh, du hast einen ganz klaren Hinweis darauf bekommen, wie diese Menschen agieren. Unzuverlässig, nicht vertrauenswürdig, cholerisch, eine Anspruchshaltung, die kaum vorstellbar ist, sei froh, dass sie nicht da sind. Ganz wirklich, sei froh, dass sie nicht gekommen sind. Ich verstehe das Problem von Agen, dass sie sagen, sie haben das Stadion, sie haben den Kader für ein gutes Zweitligateam, aber ohne finanzielles Engagement von außerhalb wird man sich nie wieder als Erstligateam halten können. Das ist nun mal eine Realität der Sache und das muss man einfach so anerkennen. Selbst Brief haben es mit Investitionen nicht geschafft. Gut, das Gros des der Investitionen ging in die Nachwuchsabteilung, okay, aber trotzdem. Ja, und das ist halt einfach, da muss von außen was kommen, ich verstehe es, aber da gibt es bessere Leute, als die Familie gab. Zumal, und das muss man eben auch so klar sagen, nicht, dass sie nicht reich wären, sie sind stinkreich, aber auch nicht Jacques Lorenzetti reich, nicht Hans-Peter Wild reich, nicht Michelin-Konzern reich. Es ist halt einfach, sind sie reich genug, es hat sich auch gezeigt, dass sie nicht reich genug sind, um den Wettbewerbsnachteile gegenüber Perpignan wettzumachen. Aber dann warte doch lieber, bis sich jemand anbietet. Ich meine, Shaq wollte doch die Worcester Warriors kaufen. Vielleicht investiert er ja stattdessen in Agen. Ich glaube nicht dran, aber alles, auch diese Hoffnung ist, die Hoffnung auf dieses Geld ist besser als jedes tatsächliche Geld von Aldigier und der Familie Gav. Es ist halt einfach wirklich so. Und Biarritz ist für mich einfach die große Enttäuschung schlechthin. Am Anfang der Saison saß man noch da und dachte, ja, sie sind wieder abgestiegen, aber volles Stadion, Aufbruchstimmung, begeisterte Fans und wir sind jetzt am Ende des sportlichen Jahres und man hat nichts außer verbrannter Erde. Man hat das Gefühl, es ist nicht nur verbrannte Erde, sondern auch noch gesalzene Erde hin oben drauf, wo du sagst, ich weiß nicht, ob in Biarritz noch mal jemals was wachsen kann. Also es fällt mir wirklich schwer zu glauben daran. So verzwickt ist die Saison. Ich wollte ein anderes Wort nehmen, aber es wurden an jeder Stelle Brücken verbrannt und zum Einsturz gebrannt und gebracht und gesprengt ist, glaube ich, das Wort, das korrekt wäre in diesem Kontext. Aber da gibt es wirklich wenig, was funktioniert. Und das ist halt einfach, ja. Zwei Angoulême haben positiv überrascht, nicht nur, dass sie die Klasse gehalten haben, sie haben zwischenzeitlich so ausgesehen, als könnten sie komfortabel die Klasse halten. Rouen hat die Klasse gehalten, Vannes haben Charakter gezeigt und sich nach oben gekämpft und haben nicht nur das, haben den besten Zuschauerschnitt der zweiten Liga mit Abstand. Die neue Tribüne sieht schick aus, auch wenn es viel Geld ist für nur 1500 mehr Plätze, aber ich glaube, da geht es auch um den Komfort. Aber das muss man natürlich dann schauen, wie sich das entwickelt. Oyonnax haben alle Erwartungen erfüllt. Man wusste vor Beginn des Jahres, dass sie das Überteam dieser Liga sind. Und Biarritz als Absteiger, die ja normalerweise die Favoritenrolle haben, dem Ganzen nicht wird gerecht werden können. Grenoble haben erst positiv überrascht und dann sehr, sehr enttäuscht. Montauban haben enttäuscht. Lass uns schauen, wie es da nächstes Jahr weitergeht. Da darf man gespannt sein. Nevers haben sehr eine positive Überraschung. Grenoble, ja, nee, lass ich raus. Reden wir entweder Ende der Woche oder nächste Woche drüber. Das bringt jetzt noch nicht zu spekulieren, aber gut. Nevers machen weiter wie bisher. Ich mag's. Jetzt kannst du natürlich sagen, natürlich war diese Heimniederlage gegen Vannes bitter. Ne, in dem Barrage. Der erste Auswärtssieg in einem Barrage-Spiel überhaupt. In der zweiten Liga zumindest. Und du hörst nichts. Kein Gemecker, kein Gemurre, kein gar nichts. Und ich stehe einfach auf die Art und Weise, wie Nevers gearbeitet wird. Da stehe ich total drauf. Es ist, finde ich super. Ne? Jetzt kannst du natürlich darüber reden, ob das die richtigen Investitionen sind, aber es sind ja nicht die gleichen Töpfe. Natürlich kannst du sagen, schon ein bisschen hart, dass der Rugbyverein in der Stadt 1,5 Millionen Euro für einen neuen Mannschaftsbus ausgibt, während das Krankenhaus für OPs Chirurgen aus Lyon einfliegen muss. Aber gut, private und öffentliche Töpfe und alles. Aber ich mag die Art und Weise, wie da gearbeitet wird. Ich bin damit unglaublich zufrieden. Es ist, finde das sehr beruhigend, dass es auch solche Vereine noch gibt. Mont-de-Marsan haben sicherlich auch das Maximum aus ihrer Saison rausgeholt, ähnlich wie Agen sehe ich nicht, dass sie nochmal in die erste Liga aufsteigen, ohne massives Investment von außerhalb. Ich meine, auch nächste Saison, denke ich, natürlich werden sie wieder oben mitspielen. Dann denke ich schon, wenn man sich ihre Kaderplanung ansieht, werden sie sicherlich oben mitspielen. Aber meine Favorit nächste Saison ist ganz klar Brive. Und dahinter muss man dann schauen, dahinter ist viel offen. Ne? Aber ich glaube fast, dass jeder, der das Finale gegen Brive verliert, auch im Relegationsspiel scheitern wird. Muss man schauen. Colomiers hätten sicherlich auch mehr aus ihrer Saison rausholen können. 15 Siege, 15 Niederlagen, kein Unentschieden. Ist natürlich eine sehr ausgeglichene Saison. Vielleicht kann man damit auch zufrieden sein, ich weiß es nicht. Provence Rugby hätte ich ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Die Entwicklung insgesamt ist positiv. Trainingszentrum ist spektakulär. Da fällt mir noch was ein, worauf ich gerne eingehen würde. Die vierte Tribüne ist fertiggestellt. Man hat Zuschauerzahlen, die man noch nie in der Vereinsgeschichte hatte. Die Gesamtentwicklung ist positiv. Sportlich wäre die Saison aber sicherlich mehr drin gewesen. Oh Gott, überreden was. Trainingszentrum, oh Gott. Montauban. Ist doch nicht so lange her, dass sie in die zweite Liga wieder aufgestiegen sind, nachdem sie nach der Insolvenz in die dritte runter mussten. 17 Millionen Euro. 17 Millionen Euro wollen sie in ihr neues Trainingszentrum stecken. Ein Trainingszentrum, mit dem sie mit den Top-Teams der ersten Liga mithalten wollen. Montauban, die knapp die Klasse gehalten haben und ohne Präsident und Investor dagestanden hätten, wenn sie abgestiegen wären. Ich meine, immerhin haben sie Ambitionen, aber ich weiß nicht, ob das nicht eine von diesen Situationen ist, in der man Vereine vor ihren Ambitionen schützen muss. 17 Millionen für Montauban, ein 50.000 Einwohnerort. Ich meine, wie gesagt, wenigstens haben sie Ambitionen, aber sie scheitern mit ihren Ambitionen auch Jahr für Jahr. Wir haben jedes Jahr Ambitionen, sie scheitern auch jedes Jahr. Wild, wild. Erscheint mir nicht sinnvoll. Oh Gott. Ja, ich meine, es sind ja sinnvolle Investitionen, sagen wir. Ich würde immer eher das Geld in Infrastruktur stecken als in Spieler. Weil ich mal denke, naja, zum einen fühlt es sich einfach falsch an, Geld in Menschen zu investieren. Also diese Summen Geld zumindest. Auf der anderen Seite denkst du dir halt, naja gut, es ist am Ende des Tages, es ist ein Mensch und keine Maschine. Also guckt euch einen Chesel & Comey an, das höchste Gehalt eins der höchsten Gehälter der Top-14-Geschichte und sicherlich einer der größten Transferflops aller Zeiten. Fast 2 Millionen Euro pro Jahr, die er verdient hat und, also 1,8 Millionen wohl, die er pro Saison verdient hat und gefühlt nur eine Handvoll Spiele gemacht, weil er ständig verletzt war. Ja. Dan Carter, der damals auch während seiner Zeit in Perpignan 100.000 Euro pro Monat verdienen sollte. Gut, er hat nur 5 Spiele gemacht, ne? Aber das ist ja irgendwo dieser Punkt. Ne? Egal wie top der Spieler ist, es kann immer was schief gehen. Du kannst auch immer Transfers haben, die nicht klicken, weil sie mit dem Umfeld nicht klarkommen oder weil sie Heimweh haben oder weil sie in ein System gesteckt werden, das ihnen nicht liegt oder was auch immer. Da kann so viel passieren. Trainingszentrum ist ein Trainingszentrum. Kunstrasenplatz ist ein Kunstrasenplatz. Klar, gibt es Unterschiede zwischen den Kunstrasenplätzen, aber Kunstrasenplatz funktioniert hinterher, wie ein Kunstrasenplatz funktionieren sollte. In deutlich mehr Fällen, als dass ein Mensch so funktioniert, wie man sich vorstellt, dass er funktioniert. Daher finde ich das ja durchaus sinnvoll. Ne? Es ist nur eine verdammt große Menge Geld. Meine 17 Millionen Euro. Ne? Schon ein Haufen Geld. Es ist, ich stecke ja nicht drin, es ist beschlossene Sache. Sie werden festgestellt haben, dass sie das Geld dafür haben. Oder sagen, mit der Investition kommt man dahin, wo man hinkommen möchte. Ich glaub's nicht. Und wenn hätte ich das Geld fast vorher ins Stadion gesteckt, die Haupttribüne soll auch renoviert werden. Aber das Problem ist nicht der Zustand. Das Problem ist das alte Velodrom. Das Problem ist der Mangel an VIP-Logen, weil die beiden Baucontainer, die sie da hingestellt haben als Logen, die sind nicht die Lösung. Das Problem ist die Anfahrt oder die Anfahrtswege. Weiß nicht, ob das die richtigen Stellschrauben sind, die dann gedreht wird. Naja, wie dem auch sei. Ja, wie gesagt, eine etwas improvisierte Folge heute. Mir fallen bestimmt noch einige Dinge ein, über die ich eigentlich reden wollte, aber ja, ich bin im Urlaub. Es ist, Ich komme nicht drum herum, einmal die Woche auch offiziell groß über Rugby zu reden. Einfach, es macht mir ja dann doch auch Spaß. Aber ich glaube, man hat schon gemerkt, dass die Folge ein bisschen improvisiert war. Vielleicht mache ich für nächste Woche zumindest einen etwas größeren Plan. Aber ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, nächste Woche erste Liga Herren und Frauen, also Herren und Damen oder Männer und Frauen, je nachdem, wie formell man das angehen möchte. Gegebenenfalls noch die Details zum... Was heißt gegebenenfalls? Wir reden nochmal über den FC Grenoble. Sollten schockierende Urteile bei rumkommen, am Donnerstag, Freitag, Samstag, wann auch immer, dann gibt's nochmal eine Sonderfolge. Ob das erzähle ich dann, oder das gebe ich dann auf Instagram bekannt. Ich glaube nicht dran, ne, dass sie zwangsläufig absteigen. Es fällt mir sehr schwer zu glauben, dass das passiert. Aber ja, sollte es doch der Fall sein, dann hören wir uns schon vorher, ansonsten natürlich nächste Woche Dienstag wieder. Ich hoffe, auch diese improvisierte Folge hat euch halbwegs gefallen. Fandet sie spannend. Wenn nicht, tut es mir leid, aber ich glaube, so schlimm war es nicht. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.